Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. Ich spreche heute über die Frage, wie wir Probenfahrten eigentlich verantwortungsvoll planen und leiten können. Denn ich war gerade auf Probenfahrt mit meiner Chorgruppe und da ist das gerade alles sehr präsent. Wenn du jetzt selbst schon hunderte Probenfahrten veranstaltet hast, dann ist das vielleicht für dich alter Kaffee. Aber vielleicht hast du trotzdem eine Inspiration oder eine Anregung, die für dich gewinnbringend ist. Und vielleicht stehst du aber auch eher am Anfang deiner beruflichen Aufgabe und musst vielleicht demnächst eine Probenfahrt organisieren und leiten. Und dann kann das für dich ein kleiner Leitfaden sein. Erstmal, was ist eigentlich das Ziel einer Probenfahrt? Warum machen wir eine Probenfahrt? Eine Probenfahrt ist keine Konzertreise. In einer Konzertreise reisen wir durch verschiedene Städte und Orte und im Fokus steht das Konzerte geben. Und bei einer Probenfahrt fahren wir an einen Ort und das Ziel ist eigentlich, ein neues Repertoire zu lernen oder vielleicht auch den letzten Schliff einem Programm zu geben vor einem großen Konzertprojekt. Mindestens genauso wichtig und im Zentrum für mich steht aber bei einer solchen Reise das soziale Lernen, das Lernen, was Gruppe eigentlich ist und die Förderung der persönlichen Entwicklung des Einzelnen. Denn in meinem Kopf habe ich immer so dieses Dreieck vor Augen, das Dreieck Ich, Wir und Es. Das geht zurück auf das Vier-Faktoren-Modell der themenzentrierten Interaktion von Ruth Kohn. Und dabei geht es darum, dass jede Gruppe sich immer wieder in dem Spannungsfeld dieses Dreiecks bewegt. Das heißt, an dem einen Punkt ist das Ich, das heißt der einzelne Sänger oder die einzelne Sängerin mit den individuellen Bedürfnissen und der ganz individuellen Persönlichkeit. An dem anderen Eckpunkt ist das Wir, also die Gemeinschaft und das Beziehungsgeflecht der Sängerinnen und Sänger untereinander. Und der dritte Punkt ist das Es, das heißt die Sache, die uns überhaupt zusammenbringt, also die Musik. Und dieses Dreieck gilt es in jeder Chorprobe auszuloten. Aber eben auch im Besonderen auf so einer Probenfahrt. Und es geht darum, das Spannungsfeld dieses Themendreiecks zu führen und auszutarieren. Und alle diese drei Pole sind idealerweise in einem gesunden Gleichgewicht. Und als Leitungsperson haben wir eben immer wieder die Aufgabe, alle drei Pole im Blick zu behalten und ein Gespür dafür zu haben, was in welchem Moment gerade die Aufmerksamkeit braucht. Und das heißt ja Vier-Faktoren-Modell, das heißt, dieses Dreieck ist umgeben von dem vierten Faktor, also dem Globe. Das bedeutet, dass diese drei Faktoren Ich, Wir, Es innerhalb eines konkreten Umfeldes stattfindet. Damit sind mit dem Globe sind die organisatorischen, die strukturellen, die sozialen oder auch die kulturellen Rahmenbedingungen gemeint. Und auch diese müssen wir mitdenken und diese haben eben auch Einfluss auf das Ich, auf das Wir und auf das Thema. Jede Fahrt braucht eine klare Rahmenstruktur, einen klaren Tagesablauf und eine gute Führung dieser Abläufe, damit Kinder ein Gefühl von Klarheit und ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Denn eine klare Rahmenstruktur schafft Verlässlichkeit und bringt dadurch sehr viel Ruhe in die Abläufe und auch Ruhe in die Köpfe der Kinder. Weil wenn die Kinder nicht wissen, was passiert, sind sie die ganze Probe über damit beschäftigt, wie lange dauert die Probe noch? Habe ich danach genügend Zeit, um noch Fußball zu spielen? Wann ist eigentlich noch mal Mittagessen? Und könnte ich vielleicht irgendwas verpassen, was gleich noch passiert? Und indem wir eine Klarheit in die Abläufe bringen, schaffen wir sehr viel Ruhe. Das heißt, es macht Sinn, sich eine gute Tagesstruktur zu überlegen und die für sich klar zu haben, aber dann natürlich auch sehr gut zu kommunizieren. Ich mache immer einen Tagesplan, der dann im Foyer unten im Eingangsbereich aushängt und im Probenraum, sodass die Kinder immer wieder gucken können, was erwartet mich heute, was kommt als nächstes. Sonst gibt es ganz viele Zwischenfragen. Wie lange dauert die Probe nochmal und wie lange haben wir danach Pause und wann gibt es nochmal Mittagessen und können wir danach noch Fußball spielen? Und der zweite Punkt, der auch Ruhe und Verlässlichkeit reinbringt und eine Klarheit, sind gut formulierte und gut kommunizierte Fahrtenregeln. Die kommuniziere ich schon im Vorfeld. Wir besprechen den in den Proben davor. Wir sagen, ich rede über die Probenfahrt, wie es da aussieht, was wir da machen werden und was die Vereinbarungen sind, auf die wir uns einigen, also die gemeinsamen Regeln. Und ich finde es auch gar nicht so einfach, diese Fahrtenregeln gut zu formulieren. Wegzukommen von dem, wir sind alle nett zueinander, dieses pädagogische Wir zu vermeiden, gleichzeitig nicht in einer Befehlsform zu sprechen und auch transparent zu sein, warum ist mir diese Regel eigentlich wichtig? Dann gehört für mich in die Vorbereitung einer Probenfahrt, dass ich mich einmal hinsetze und mich frage, was sind eigentlich die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben, die diese Gruppe gerade zu meistern hat und die ich möchte, dass sie die auch unter anderem unterstützend durch die Fahrt lernen können und Erfahrungen dazu sammeln können. Für meine Gruppe, mit der ich jetzt gerade verreist bin, das waren 40 Jungs zwischen 9 und 12 Jahren, war für mich so das Thema Eigenverantwortung wichtig, das Thema Ich und Wir, also immer wieder Gemeinschaft zu lernen, was bedeutet Gemeinschaft und Gruppe und die Teamarbeit zu stärken. Und ich selbst, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass die Dinge, die ich in meine Fahrtenregeln schreibe und die Aktivitäten, die ich plane und die Dinge, die ich mir von den Kindern wünsche, dass das nicht unbedingt das ist, was ich sofort erwarten kann, dass das einfach so funktioniert, sondern dass das eben eine Fähigkeit ist, die die Kinder auf dieser Fahrt einüben und lernen dürfen. Und es gibt Kinder, denen fällt es ganz leicht und es gibt Kinder, denen fällt es eben schwer. Für die ist das eine große Aufgabe. Und das ist eben dann auch meine Aufgabe und meine Verantwortung als Pädagogin, das zu führen und zu leiten und diesen Prozess zu unterstützen. Also eine Entwicklungsaufgabe, die für mich wichtig ist für diese Altersgruppe, ist das Thema Eigenverantwortung. Und im Alltag haben die Kinder die Schulklinge und die Eltern und die Lehrer, die sagen, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du zur Schule, jetzt hast du Pause, jetzt geht's weiter. Und das haben wir alles nicht. Und ich kann nicht zu jedem der 40 Sänger gehen und sagen, übrigens, jetzt fängt die Probe wieder an. Deshalb ist eine wichtige Fahrtenregel und eine Aufgabe, die ich mir wünsche von den Kindern, dass sie selbstständig auf die Zeit achten und pünktlich zu den Proben und zum Essen kommen. Und dass sie ihre Noten dabei haben. Und dass sie eben nicht auf Toilette gehen oder noch einen Snack essen, genau in dem Moment, wenn es losgeht, sondern dass das etwas ist, was in der Pause stattfinden soll. Und auch eine Sache, die für mich zur Eigenverantwortung gehört, ist, dass sie auf ihre eigene Stimme achten, dass sie mit der behutsam umgehen. Denn das machen Kinder in großen Gruppen auf Fahrten erstmal nicht unbedingt automatisch. Gerade die Jungsgruppen sind oft sehr laut und es wird super schnell geschrien und auch am Fußballplatz geschrien. Und dass ich immer wieder daran erinnere und appelliere, dass sie nicht schreien sollen, dass sie ihre Stimme schonen sollen, damit sie den Tag mit den Proben schaffen. Dass Ruhe und Schlaf sehr wichtig ist für die Stimme und dass sie deshalb die Ruhezeiten einhalten sollen und ausreichend trinken. Die zweite Sache, die mir wichtig war für diese Probenfahrt, war der Punkt Teamarbeit. Also die Teamarbeit stärken. Und das kann zum Beispiel stattfinden, indem ich sage, alle Kinder sollen ihre Betten natürlich selber beziehen. Aber es gibt immer Kinder in dieser Altersgruppe, die sind damit überfordert und können das nicht. Und die kommen als allererstes zu den Betreuerinnen und Betreuern und sagen, oh, ich kann mein Bett nicht beziehen, kannst du mir helfen? Und dann sage ich immer, zuerst frag die Kinder in deinem Zimmer, ob sie dir helfen können. Und wenn ihr nicht zurechtkommt, dann holt ihr Hilfe von Erwachsenen. Oder auch auf jeder Probenfahrt gibt es Kranke. Der eine hat Bauchschmerzen, der andere Heimweh, der nächste Kopfschmerzen, ein Magen-Darm-Infekt, alles immer mit dabei. Und dass ich immer wieder auch die Kinder mit in die Verantwortung nehme und sage, oh, da ist schon mal dein Freund im Zimmer, der ist krank, dem geht's nicht so gut. Kannst du mal schauen, wie es ihm geht? Vielleicht bringst du ihm mal einen Kamillentee. So, und sie da so ein bisschen mit hineinnehmen und nicht nur sagen, ja, die Betreuerin bringt dann den Kamillentee und den Zwieback für den Magen-Darm-Kranken, sondern dass die Kinder füreinander auch da sind und sich unterstützen und dann mal hinschauen und sehen, dass es jemandem nicht so gut geht und dass der nicht nur von den Erwachsenen betreut wird, sondern auch wir füreinander da sind. Und die dritte Sache, die ich mir bei jeder Fahrt überlege, dass es irgendwie Gruppenaufgaben gibt, also gerne oder auch Zimmeraufgaben, die sie über die ganzen Tage lösen dürfen. Das kann eine Zimmerolympiade sein, also wie aufgeräumt und gut gelüftet ist unser Zimmer. Das kann ein schön gestaltetes Zimmerschild sein. Die Kinder überlegen sich einen eigenen Namen für ihr Zimmer, gestalten das, schreiben die Namen drauf von den Kindern, die da drin sind. Und bekommen dafür vielleicht am Ende beim bunten Abend gibt es eine Preisverleihung für das bestgestaltetste Zimmerschild oder auch ein kreativer Beitrag für den bunten Abend. Das haben wir im Mädchenchor ganz oft gemacht. Was weiß ich, dass die einen Werbespot vorbereiten sollten oder einen kleinen Sketch vorbereitet haben oder ein Lied erfinden sollten. Da gab es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und dann waren die eben immer wieder auch in den Pausen mit der Bewältigung dieser Aufgabe beschäftigt. Also nicht nur jeder liegt in seinem Bett und liest sein Comic, sondern sie müssen als Gruppe, als Zimmer eine bestimmte Aufgabe lösen und das bringt sie zusammen und bringt sie in so einen eigenen Lernprozess. Der dritte Punkt ist für mich Gemeinschaft lernen. Lernen, was ist eine Gemeinschaft und wo ist mein Platz in dieser Gemeinschaft? Und das ist eine große Aufgabe. Für mein Gefühl auch in diesen reinen Jungsgruppen nochmal eine ganz besonders große Aufgabe. Sich selbst in der Gruppe verorten und ein Gespür dafür entwickeln, wann nehme ich mich zurück und wann ist genau Platz für meinen Beitrag. Da ist natürlich jede Probe genau ein solches Übungsfeld. Aber zum Beispiel auch eine kleine Gesprächsrunde, die man vielleicht am Ende des Tages macht oder am Ende der Fahrt, wo der Tag nachbesprochen wird, der nächste Tag vorbesprochen wird und immer wieder dieses Lernen, einander zuzuhören, Lernen zu warten, bis ich dran bin, bis ich auch etwas sagen darf. Dazu gehört für mich auch, dass mir wichtig ist, dass wir das Essen gemeinsam beginnen und beenden, dass nicht jeder irgendwann hinrennt und irgendwann wegrennt, sondern dass das Essen auch ein Moment ist, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen, wo Dinge nochmal besprochen werden können, wo Ansagen gemacht werden können. Und ich überlege mir immer Gemeinschaftsaktivitäten, die während der Fahrt stattfinden, jenseits des gemeinsamen Probens. Das kann eine Wanderung sein, ein Fußballturnier, ein gemeinsamer Spieleabend, ein Impro-Theater oder eben natürlich auch der bunte Abend am letzten Abend vor der Abreise. Und es gibt immer Kinder, die keine Lust haben auf gemeinsame Freizeitgestaltung in der großen Gruppe, die sagen, oh, ich will lieber auf dem Zimmer sein und lesen, ich will gerne nur mit meinem Zimmerfreund Karten spielen. Und ich versuche da immer eine Balance zu finden zwischen bestimmten Dingen, bei denen ich wirklich möchte, dass alle dabei sind, für eine gewisse Zeit, auch die, die eigentlich keine Lust dazu haben. Und dass es gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, dass Kinder sich in kleinen Gruppen zurückziehen können oder auch Zeit für sich alleine haben können. Denn es gibt Kinder, die brauchen mehr Zeit und Rückzug für sich und andere wiederum sind immer die ganze Zeit gern mitten im Geschehen und in der großen Gruppe. Aber ich glaube, dass es eben auch eine Qualität hat, etwas wirklich als Gemeinschaft zu erleben jenseits von den Proben. Und dass zum Beispiel auch es eine Aufgabe ist, als große Gruppe gemeinsam ein Spiel zu spielen. Das ist ganz schön schwer manchmal anzuleiten, dass das nicht im Chaos endet und dass alle irgendwie engagiert dabei sind. Aber es ist eben auch etwas, was ganz viel Freude und Gemeinschaft stiften kann. Und ein Punkt, den alle, die eine Fahrt schon mal organisiert haben, eine Klassenfahrt, eine Chorreise, wissen, dass es natürlich immer die Frage gibt, was passiert jetzt eigentlich, wenn Kinder sich nicht an die Vereinbarung, an die Fahrtenregeln halten? Für mich ist immer das allererste, nochmal zu erklären, warum es die Regel eigentlich gibt und warum es mir wichtig ist, dass wir uns alle darauf einigen. Also die Regel ist nicht willkürlich, sondern es gibt einen tieferen Sinn im Sinne dessen, was wir hier vorhaben und im Sinne dessen, was wir als Gemeinschaft sein wollen. Und was ich schon eingangs sagte, ich habe immer im Bewusstsein, dass eine solche Fahrt dafür da ist, das soziale Lernen und die persönliche Entwicklung des Einzelnen in der Gemeinschaft zu fördern. Und Gemeinschaft zu lernen bedeutet eben auch zu lernen, sich auf gemeinsame Vereinbarungen und Regeln des Miteinanders zu einigen. Und es fällt eben nicht jedem Kind gleich leicht. Das heißt, sie dürfen dies auf dieser Fahrt auch als Lernerfahrung nochmal mitnehmen. Natürlich kann man sagen, wir wünschen uns, dass sie das schon zu Hause und in der Schule gelernt haben. Wieso klappt das hier nicht? Aber es ist eben Teil des Menschwerdungsprozesses, dass wir das über die Jahre unserer Kindheit und Jugend immer wieder lernen dürfen in verschiedenen Kontexten. Das heißt, ich erinnere mit Nachsicht, aber auch mit Klarheit an die Regeln und Vereinbarungen, erwarte dann aber auch, dass die Regeln nach der Erinnerung und Erklärung beim nächsten Mal wirklich respektiert und eingehalten werden. Und für mich gilt da immer der Grundsatz, ich formuliere nur das als Regel, was wirklich realistisch und schaffbar ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Fahrtenregel formulieren würde, es darf in den Proben nicht gesprochen werden, wäre das in meinen Gruppen komplett unrealistisch. Und deshalb wäre es für mich auch einfach keine gute Regel. Was für mich zum Beispiel eine Fahrtenregel ist, dass die Kinder pünktlich zu den Proben erscheinen und ihre Noten dabei haben. Und das ist schon eine richtig schwierige Regel, denn es gibt ja keine Pausenklingel und keine Mama. Aber es ist mir eben wichtig, im Sinne der Verantwortung des Einzelnen für die Gruppe und des Respekts füreinander, dann kann man wieder für sich überlegen, was ist für mich jetzt wirklich unpünktlich? Vielleicht sage ich 5 Minuten, ach, Schwamm drüber, ist mir egal. Oder ist es da eine ganze Clique, die mehrfach immer wieder 10 Minuten zu spät kommt? Oder ist da ein Einzelner, der einfach eine mehr oder weniger sinnvolle Entschuldigung dabei hat und sagt, ja, ich musste noch die Wespe aus unserem Zimmer verscheuchen oder mein kranker Zimmernachbar brauchte noch einen Kamillentee oder ich konnte meine Noten nicht finden. Und dann sagt man, okay, ja, jetzt setze ich schnell rein und wir singen los. Also mein erster Moment ist immer, ich appelliere gerne an den Verstand und erkläre auch nochmal ruhig, warum es diese Regel und diese Vereinbarung gibt und dass wir hier zusammen sind, um etwas gemeinsam zu schaffen. Und das schaffen wir eben nur, wenn du auch mit dabei bist. Und wenn du nicht da bist, fehlst du hier als Teil unserer singenden Gemeinschaft. Sagen wir mal, das kommt jetzt eben wiederholt vor. Die kommen immer 10 Minuten zu spät zur Probe und die anderen proben schon und es entsteht immer eine Unterbrechung. Und dann ist eben immer die Frage, was ist jetzt die angemessene und auch eine transparente Konsequenz? Ich überlege mir dann eben gern etwas, was diese Kinder dann an Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen können. Also zum Beispiel sage ich dann, die jetzt zu spät gekommen sind, die wischen einfach die Tische nach dem nächsten Essen. Oder die fegen den Probenraum am Ende der Probenfahrt oder irgendwie sowas. Denn für mich geht es in all dem ja nicht darum, meine Macht und Autorität zu demonstrieren, sondern darum, Gemeinschaft zu lernen und sein eigenes Handeln immer wieder in Bezug zu setzen zur Gruppe und zu den anderen. Was ich zum Beispiel total vermeide, ich würde niemals sagen, ah, ihr wart zu spät, zu laut oder störend in der Probe, ihr müsst jetzt am Ende noch 5 Minuten länger bleiben und noch 5 Minuten länger proben. Für mich ist Probe nie eine Strafe, weil Probe soll positiv besetzt sein, soll etwas Freudvolles sein, etwas Schönes. Und wenn ich Probe als Strafe formuliere, dann bekommt es etwas Negatives. Auch eine Sache, die ich natürlich nie mache, sind Kollektivstrafen. Das ist für mich gar keine Option. Und ich denke, das ist eigentlich auch klar. Also zu sagen, 10 Sänger sind 15 Minuten zu spät, also gehen wir jetzt alle als Gruppe nicht gemeinsam Eis essen nachher. Das ist weder gerecht, es ist das Gegenteil von gemeinschaftsstärkend und verbindend und pädagogisch auch total unprofessionell. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja ein großes Thema unter Kindern. Fairness. Das ist so unfair. Das ist ungerecht. Und ich behaupte, dass es nicht gelingt, totale Gerechtigkeit herzustellen und dass das auch nicht der richtige Weg ist, diesen Versuch zu unternehmen. Für mich ist das immer ein Abwägen und es gibt Kinder, die brauchen mehr Nachsicht als andere. Und ich kann das gegebenenfalls auch erklären und dazu stehen. Denn ich habe Kinder in meinen Gruppen, die haben schwer ADHS, die haben Autismusdiagnosen, die haben traumatische, belastende Familiensituationen zu Hause oder. Und natürlich genau diese Kinder haben es sowieso immer schwerer, fallen häufiger sozial auf, tun sich schwerer, sich in die Gruppe einzufügen, tun sich schwerer, sich an Regeln zu halten. Ich weiß idealerweise ja um die Hintergründe meiner Sängerinnen und Sänger und weiß deshalb auch, was ein solches Kind leistet, dass es überhaupt hier mit dabei ist, dass es schafft, den Tagesablauf irgendwie mit zu vollziehen. Und deshalb vermeide ich möglichst, diese Kinder nicht wiederholt vor der ganzen Gruppe immer wieder streng zu ermahnen. Ich vermeide diesen Boomerang zu kreieren, dass alle sagen, immer der stört die ganze Zeit, dass ich das sozusagen noch unterstütze von vorne. Die Kinder spüren das ja sowieso. Die haben sowieso schon ein bisschen ihre Rolle weg. Und ich versuche das nicht noch zu manifestieren, indem ich das auch immer noch von vorne wieder zurückspiegel. Ich habe da die besten Erfahrungen gemacht, dass ich wirklich beziehungsorientiert immer wieder mit den Kindern auch unter vier Augen spreche, das Problem beschreibe, was mich stört und warum es mich stört. Und zu fragen, also zum Beispiel zu fragen, weil ich sehe, dass es dir irgendwie schwerfällt, in den Proben nicht ständig dazwischen zu reden. Aber es stört unser gemeinsames Proben und ich wünsche mir, dass du dich meldest, wenn du etwas sagen möchtest und wartest, bis du dran bist. Was brauchst du, damit du das besser schaffst? Oder auch, wie kann ich dich unterstützen, dass du das besser schaffst? Und eine Sache sollte man nie zu Hause lassen bei einer Fahrt. Das ist der nötige Humor mit den ganzen Dingen und Unsinnigkeiten und Herausforderungen, die eine solche Fahrt so mit sich bringt, umzugehen. Am Ende sind es alles normalerweise harmlose Kinderstreiche, normale Kinder, die einfach mal dazwischen reden, die mal zu spät kommen, die was vergessen, die sich streiten. Und das so ein bisschen mit Humor und Gelassenheit zu nehmen und zu leiten und zu führen, das hilft, einem selbst in einer guten Energie zu bleiben und hilft auch den Kindern immer wieder, ein gutes Verhältnis der Dinge von Ursache und Folge in einer gesunden Balance zu halten. Ich hatte mal ein Zimmer auf einer Probenfahrt, das war so extrem chaotisch. Also es waren natürlich auch die, in Anführungsstrichen, die auch innerlich in einem Chaos so mit sich waren und die waren noch zusammen im Zimmer und dieses Zimmer war total vermüllt, auch schon noch bei der Abreise. Und es gab eben die Regel, wer sein Zimmer nicht ordentlich hinterlässt vor der Abreise, muss den Probenraum am Ende der Fahrt fegen. Und die Sänger dieses Zimmers waren so extrem sauer und frustriert darüber und fanden es natürlich super ungerecht und unfair, dass sie jetzt diesen Raum fegen müssen und wollten, also waren so wütend, dass sie eigentlich gar nicht anfangen konnten zu fegen. Und ich habe dann einfach gesagt, schaut, so war jetzt die Vereinbarung und die gilt eben, aber ich lasse euch nicht alleine, ich helfe mit und wir machen es einfach zusammen. Und dann waren wir wieder ein Team und haben einfach zusammen den Probenraum gefegt. Der sah nachher super aus und die sind irgendwie auch ganz glücklich zum Bus gestiefelt und es war alles fein. Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln. Die erste Aufgabe von Führung ist es, Zusammenarbeit zu organisieren. Das heißt, ein gutes Team ganz klug zusammenzustellen. Denn alleine wird man keine gute, erfolgreiche Probenfahrt weder organisieren noch durchführen. Das heißt, jeder fährt ja mit einem Kollegen, mit einer Kollegin zusammen. Und es ist gut, da einfach genau zu gucken, wie ergänzt man sich gut, wie kann es gut zusammenpassen. Und ich habe in den letzten Jahren auch immer eine Person dabei gehabt, die komplett einfach nur im Hintergrund da war für Organisatorisches, für die Absprachen mit der Unterkunft, für das Aufhängen der Zeitpläne und natürlich auch für Betreuungsaufgaben mit den Kindern. Ich hatte da in den letzten Jahren richtig viel Glück und immer irgendjemand dabei gehabt, der da total pfiffig war. Das waren meistens ehemalige Sängerinnen oder Sänger aus unseren Chören. Das heißt, die haben selber ganz viele Chorfahrten mitgemacht. Die wussten genau, was die Kinder brauchen, hatten oft noch schöne Ideen für Spiele oder konnten Heimweh gut auch auffangen. Es kann natürlich auch eine Chormutter oder ein Chorvater sein oder irgendjemand aus dem Verein, in dem man arbeitet. Aber das empfehle ich dir sehr, dass du da überlegst, ob du irgendjemanden hast, den du einfach mitnehmen kannst, der alles im Hintergrund einem abnehmen kann. Also bei uns war das auch sowas wie zwischen Mittagessen und Abendessen lagen eben 6 Stunden. Und wenn die richtig viel geprobt haben und Fußball gespielt haben, dann haben die irgendwann richtig Hunger und essen dann nur Süßigkeiten. Und da haben wir einfach immer so eine kleine Snackbar aufgebaut mit Nüssen und mit Obst und kleinen Karottensticks und so. Und dann konnten die immer vorbeigehen und sich was zu essen nehmen, was so ein bisschen Nahrung auch fürs Hirn und für den Energiespeicher ist. Und nicht nur für den Zuckerhaushalt. Und ein gutes Team dabei zu haben, ist das eine. Das andere ist eben, das Team gut zu führen und die Aufgaben gut zu verteilen. Das heißt, man muss auch lernen zu delegieren ans Team, aber eben auch an die Kinder selbst. Und jede Aufgabe, die die Kinder erfolgreich bewältigen können, stärkt halt wieder ihre Entwicklung und macht sie auch stolz. Wenn es heißt, du, wir brauchen hier nochmal einen Kamillentee für den kranken Sänger, kannst du das mal hochbringen? Dann, das muss man nicht immer alles selber machen. Und eine Sache, die natürlich auch richtig wichtig ist in der Vorbereitung für eine solche Fahrt, ist, dass wir selbst und auch unser Team instruieren und irgendwie mitnehmen, dass es einen Leitfaden gibt, was sind die Aufgaben von einem Betreuer, von einer Betreuerin, was ist unser Schutzkonzept, wie wahren wir die Grenzen der Kinder, haben wir einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, haben wir ein Erste-Hilfe-Set dabei, wissen wir quasi bei kleineren oder größeren Unfällen, wie wir handeln müssen. Und zu einem solchen Schutzkonzept gehört für mich eben auch, dass bestimmte Dinge super klar sind und dass alle, die mit den Kindern zusammenarbeiten und verantwortlich sind für die Kinder, dafür ein Bewusstsein haben. Das heißt, es wird nie ein Zimmer betreten, ohne dass wir angeklopft haben und wir gehört haben, dass wir eintreten können. Vielleicht zieht sich gerade ein Kind um, ist gerade auf Toilette, sozusagen diese Grenzen wirklich zu wahren und dafür ein Bewusstsein zu haben. Und es gibt immer mal Situationen, wo wir mit einem Kind vielleicht allein auf einem Zimmer sind, zum Beispiel, weil es sich nicht gut fühlt, weil eine Wunde verarztet werden muss oder ähnliches. Und wir müssen immer bedenken, dass wir nicht wissen, was diese Kinder für Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht gab es schon mal Übergriffe von Erwachsenen, vielleicht hat es traumatische Erlebnisse. Und deshalb müssen wir immer wieder bewusst solche Situationen gestalten, dass das Kind sich sicher fühlt. Und das sind einfache Dinge, die ganz entscheidend sind. Das erste ist die räumliche Situation. Also sagen wir, wir müssen ein Kind verarzten. Das Kind fragen, wo möchtest du dich hinsetzen, wenn ich dir den Verband umlege? Dass es sich einen Ort aussuchen kann im Raum, wo es sich sicher fühlt, dass wir den Weg zur Tür nicht versperren, das ist etwas Psychologisches einfach, dass wenn wir in der Ecke sitzen und ein großer Erwachsener vor uns steht, kann das etwas Bedrohliches haben und die Tür irgendwie geschlossen ist und ganz weit weg oder der Erwachsene eben die Tür versperrt, dann haben wir das Gefühl, wir haben keinen Weg raus aus dieser Situation. Und das heißt überhaupt nicht, dass in dieser Situation was Schlimmes passieren muss, aber es kann bedrohlich sein für bestimmte Kinder. Das heißt, wir versperren nicht den Weg zur Tür. Das Kind darf sich selbst den Ort im Raum aussuchen, wo es sich sicher fühlt, wo es sich wohlfühlt. Vielleicht lassen wir die Tür sogar offen stehen. Wir sprechen nicht mit dem Kind von oben herab, sondern wir gehen auf Augenhöhe, wir knien uns nach unten. Wir sprechen mit dem Kind und sagen, wie geht's dir? Wo tut's dir weh? Was brauchst du jetzt zum Beispiel? Wir kündigen an, was wir gleich machen werden. Also zum Beispiel, ich werde jetzt einmal den Verband anlegen. Vielleicht tut das ein bisschen weh, sag Bescheid, wenn dir etwas unangenehm ist. Ist das okay für dich? Oder ich würde gerne einmal schauen, ob du Fieber hast. Ist das okay, wenn ich einmal an deiner Stirn fühle, ob du erhöhte Temperatur hast? Also immer wieder vorher sagen, was man tut und dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, nein, ich möchte das nicht. Prinzipiell heißt das immer, die Grenzsignale des Kindes wirklich wahrnehmen und auch den eigenen treu sein. Also ich hatte auch ein Kind, was mich wirklich verfolgt hat auf einer Brummfahrt. Das kam immer, wollte mich immer umarmen, hat gesagt, du bist wie meine Mama, ich vermisse meine Mama so, aber jetzt bist du ja da. Und das war mir einfach so ein Stück zu viel. Und da war ich auch authentisch und habe gesagt, du, ich möchte das nicht. So ist okay, du kannst in meiner Nähe sein. Ich kümmere mich um dich, wenn du Heimweh hast. Aber ich möchte jetzt nicht umarmt werden. Der sagte auch, kann ich nachts zu dir aufs Zimmer kommen, wenn ich meine Mama vermisse? Da habe ich auch gesagt, nein, das möchte ich leider nicht. Also man hat ja selber auch eigene Grenzen und auch für die darf man einstehen. Der letzte Teil des Teams sind ja auch die Eltern. Das heißt, es ist wichtig, dass wir die Eltern auch einbinden in die Vorbereitung der Probenfahrt. Sie vielleicht auch instruieren, was sind denn diese Entwicklungsaufgaben, die uns wichtig sind auf dieser Probenfahrt und wie können sie die vielleicht im Vorfeld schon unterstützen und die Kinder schon darauf vorbereiten. Ich schicke gerne die Fahrtenregeln vorher rum, dass die Eltern die auch kennen, dass sie die vielleicht auch nochmal mit den Kindern durchsprechen, dass sie das Bettenbeziehen zu Hause üben, denn viele können das einfach nicht. Zum Beispiel üben, eine Armbanduhr zu tragen, zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten zu sein, dass sie lernen, einen Wecker zu stellen und solche Dinge. Und das kann sehr helfen, dass es eine erfolgreiche Probenfahrt wird, weil die Probenfahrt von allen Seiten gut vorbereitet ist und es uns dann leichter fällt, diese Dinge auch einzufordern und die pädagogisch gut zu führen in der ganzen Gruppe. Und auf jeder Fahrt gibt es Heimweh, auf jeder Fahrt gibt es Bauchschmerzen, gibt es Prellungen und Einschlafprobleme, erschöpfungsbedingte Kopfschmerzen, Magen-Darm-Infekte und alle diese Dinge. Und aus rechtlichen Gründen dürfen wir ja keine Medikamente verabreichen, es sei denn, wir haben die ausdrückliche Erlaubnis der Eltern und die Kinder haben ihre Medikamente selbst dabei. Das heißt, wir können immer gar nicht so ganz viel machen. Ich muss sagen, ich war dieses Jahr super erfolgreich mit meinen ätherischen Ölen, die ich das erste Mal mit hatte und war total begeistert, wie super effektiv das war gegen alle Leiden, die eine Probenfahrt so mit sich bringt. Es hat gegen Heimweh geholfen, es hat gegen Prellung geholfen, gegen Übelkeit, gegen Bauchschmerzen, gegen Kopfschmerzen, gegen allgemeines Unwohlsein. Das so als kleiner Tipp. Es ist sehr wohltuend. Es geht vor allem auch um diesen Moment so, du, hier, ich habe ein Öl, das riecht total gut, das umsorgt dich, das umpflegt dich. Und das gibt so viel auf so einer emotionalen, tiefen Ebene, so eine Beruhigung. Und das war wirklich, hat mich richtig begeistert, das war richtig schön. Und es gibt eben immer diesen Moment der Zuwendung, dass ich dann mir kurz Zeit nehme und sage, oh, was möchtest du gerne, was ist für dich, was ist für dich angenehm oder das und das ist tatsächlich ja auch unterstützend und helfend bei bestimmten körperlichen Problemen. Und dann nehmen sie das auf die Hand, dürfen sich das hinter die Ohren, auf das Brustbein, in den Nacken einreiben, auf die Stirn, an den Handflächen riechen und dann war wirklich 90% aller Probleme schon gelöst. Das war richtig schön. Und was es natürlich auch immer gibt, ist Heimweh. Da hilft es auch im Vorfeld vielleicht schon drüber zu sprechen, in den Proben zu sagen, ja, das kann ja sein, dass irgendjemand Heimweh hat, um das auch so ein bisschen zu enttabuisieren. Manchen Kindern ist das ja dann auch, die schämen sich dann dafür, dass sie weinen müssen, dass sie das zu Hause vermissen und dass man das so ein bisschen sagt, ja, das kann einfach passieren, überlegt euch schon, was kann euch helfen, vielleicht nehmt ihr euer Kuscheltier mit und so weiter. Ich hatte jetzt schon richtig Heimwehfälle auf der Fahrt. Plötzlich weinten dann drei Jungs schluchzten und sagten, ich vermisse so mein Zuhause. Und dann kam der Nächste und meinte auch noch doller. Und die haben sich dann auch so schön so gemeinsam natürlich da so reingezogen. Und dann dachte ich, oioioi, was mache ich jetzt? Und dann haben wir so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet. Und ich meinte, oh, wollen wir nicht ein Spiel zusammenspielen? Und der eine meinte so, ja, ich habe auch ein Spiel dabei. Und dann haben wir gemeinsam ein Kartenspiel gespielt. Und einfach dann auch zu merken, dass man nicht allein ist mit dem Heimweh. Und immer wieder auch zu sagen, es ist okay, Heimweh zu haben. Und natürlich ist es toll, wenn man es schafft, das durchzustehen. Aber auch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann dich deine Mama abholen. Aber vielleicht wäre es auch schön, wenn du morgen noch dabei bist, weil morgen gibt es das Fußballturnier und morgen ist noch dies und jenes. Und dieses Mal war es richtig schön, weil ein Kind hatte einen Zettel von der Mutter mit dabei. Irgendwie, ich weiß nicht, 7 Geheimtipps gegen Heimweh oder so. Und dann habe ich gemeint, oh, das ist ja richtig schön, magst du den mal rausholen? Vielleicht liest du den vor und wir probieren das einfach gemeinsam aus und überlegen dann, ob der Tipp geholfen hat. Und es waren richtig tolle Tipps, die ich mir sofort aufgeschrieben habe, damit ich die nächstes Mal selber dabei habe. Also das eine ist einfach dieses lange Ausatmen, Pause, Einatmen. Also 9 Sekunden ausatmen, 5 Sekunden warten, 4 Sekunden einatmen und das immer im Wechsel. Das zweite war, an ein schönes Erlebnis des vergangenen Tages zu denken, um aus dieser negativen Gedankenspirale auszusteigen. Und es war natürlich dann total schön, wenn jeder hat dann sein schönes Erlebnis von dem heutigen Tag erzählt. Darüber sprechen, worauf man sich noch freut auf der Fahrt. Es ist okay, Heimweh zu haben. Warmes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen, das bringt einen auf so eine körperliche Empfindungsebene. Sich selbst eine kleine Gesichtsmassage geben. Und meine ätherischen Öle haben auch richtig gut geholfen. Und damit sind wir eigentlich ganz gut klargekommen. Also ich glaube, da hilft es, sich ein bisschen Gedanken zu machen und dann auch nicht das zu sehr so wegreden zu wollen oder immer nur ablenken und sagen, ach komm, ist doch nicht so schlimm und jetzt geh doch nochmal zu den anderen, sondern dann auch irgendwann zu sagen, okay, komm, wir machen einfach wir reden kurz, wir machen ein kleines Spiel, wir probieren ein paar Sachen aus, ob das vielleicht hilft. Und auch zu erlauben, in dem Fall, also bei uns dürfen die Kinder keine eigenen Telefone mit dabei haben, keine elektronischen Medien, bis 14 Jahre. Aber wer wirklich Heimweh hat, darf dann auch die Mama anrufen. Manchmal hilft das einfach und es ist so dieses Gefühl, okay, ich verbinde mich einmal mit zu Hause und danach habe ich nochmal ein bisschen Mut, es zu schaffen. Also zusammenfassend kann man nochmal sagen, eine Probenfahrt dient natürlich dem Proben an dem aktuellen Repertoire, dem musikalischen Wachsen an den Aufgaben. Genauso wichtig ist aber auch das soziale Lernen und die Förderung der persönlichen Entwicklung des Einzelnen. Wir haben als Leitende immer wieder das Vier-Faktoren-Modell im Kopf, das Dreieck Ich, Wir, Es und die umgebende Globe, die Rahmenbedingungen. Wir schaffen Klarheit und Struktur über eine klare Tagesstruktur und klare Fahrtenregeln, die wir transparent und klar kommunizieren, auch schon im Vorfeld. Wir formulieren für uns selbst Entwicklungsaufgaben für diese Altersgruppe, für diese Gruppe, mit der wir auf die Fahrt fahren und überlegen uns, in welcher Form wir diese Entwicklungsaufgaben umsetzen, anleiten und vertiefen können. Wir haben idealerweise ein eigenes Schutzkonzept für unseren Chor. Wir instruieren unser Team bezüglich eines Leitfadens für Betreuerinnen und Betreuer. Wir sind in der ersten Hilfe gut vorbereitet und wir unterstützen unsere pädagogische Arbeit durch eine aktive Elternarbeit, indem wir die Eltern mit hineinnehmen und ihnen auch erklären, warum wir was wie tun. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen. Und wenn dich meine Fahrtenregeln interessieren, dann melde dich gerne für den Newsletter Junge Stimmen an. Dann erhältst du meine Fahrtenregeln, die du für deinen Kontext natürlich weiter anpassen kannst. Ab sofort kann man sich auch für die Warteliste für unser Symposium Junge Stimmen anmelden. Das heißt, das ist noch keine verbindliche Anmeldung, sondern es ist einfach nur die Warteliste und du bekommst als erster Nachricht, wenn die Anmeldung freigeschaltet ist und dann kannst du dich nochmal aktiv anmelden. Denn wir haben wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so viele Plätze wie die letzten Jahre, weil wir den praktischen Anteil bei dem Thema Resonanz, Körper, Stimme sehr hoch halten wollen Und das gelingt ab einer ganz gewissen Veranstaltungsgröße nicht mehr so gut. Und deshalb ist es gut, schnell zu sein und sich einen Platz zu sichern, sobald die Tore der Anmeldung geöffnet sind. Und in diesem Sinne, keep on singing und bis bald. Gudrun.